Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen am heutigen ersten Fastensonntag. Bevor die anderen Sendungen kommen, möchte ich Ihnen 7 Tipps zur Fastenzeit vorstellen. Die Fastenzeit ist auch für Nicht-Teilzeitkatholiken ein guter Anlass, auf schlechte Eigenschaften zu verzichten. Und wenn es hart wird, mit diesen Ratschlägen gelingen die 40 Tage der Vorbereitung auf Ostern. Punkt 1. Die Vorgabe. Traditionell schrieb die katholische Kirche für die Fastenzeit nicht irgendein beliebiges Opfer vor, sondern den Verzicht auf Nahrung. Wer auch heute streng fasten möchte, beschränkt sich auf eine einfache und sättigende Mahlzeit am Tag und kleine Stärkungen zwischendurch. Als kleine Stärkungen sind allerdings nicht die Gummibärchen am Nachmittag oder die Chips abends vor dem Fernseher gemeint. Die einfache Mahlzeit ist verständlicherweise auch nicht das Schnitzel mit Pommes oder der Schweinebraten, auch wenn das ganz sicher sättigend ist. Als kleine Stärkung empfiehlt sich stattdessen Obst oder eine Scheibe Brot. Die Hauptmahlzeit ohne Fleisch kann etwa ein Eintopf oder Gemüse sein. Punkt 2. Fasten gleich Verzicht. Mittlerweile bedeutet die Fastenzeit für viele Christen, bewusst auf etwas zu verzichten, was für sie im Alltag essentiell ist. Die heutige Fastenordnung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sie dauerte von 1962 bis 1965, schreibt Gläubigen neben dem Aschermittwoch und Karfreitag keine Abstinenztage, eine Mahlzeit und Fleischverzicht mehr vor, wie es anders war vor diesem Zweiten Vatikanischen Konzil. Katholiken sollen während der österlichen Bußzeit von etwa 40 Tagen aber sich selbst verleugnen, indem sie die ihnen eigenen Pflichten getreu erfüllen. Die Abkehr von einem ist damit gleichzeitig eine Hinwendung zu etwas anderem. Das kann vor allem in schwachen Momenten helfen, stark zu bleiben. Ein Buch lesen, statt den Fernseher einzuschalten. Oder eine Tasse Tee statt Kaffee. Was eher nicht geht, ist die Tafel Schokolade statt einer Zigarette. Nun zum Punkt 3. Kleine Schritte. Die Fastenzeit ist kein Neustart für nicht eingehaltene Neujahrsvorsätze. Verzichten Sie nur auf dem Ziel, auch wirklich durchzuhalten. Lieber weniger vornehmen, als nach einer kurzen Zeit aufgeben und zurückzuschrauben zu müssen. Denn kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigarette, keine Süßigkeiten und dann jeden Tag frisch kochen und zur Arbeit laufen ist eine Herausforderung, die nicht dem Sinn der Fastenzeit ins Auge fasst. Wer sich nur mit dem Durchhalten zu vieler Vorsätze quält und sich damit nur auf Ostern freut, weil er dann wieder darf, kann sich nicht auf die Andacht in der vorösterlichen Bußzeit besinnen. Das Fastenopfer soll für jeden eine Buße darstellen, aber ohne übertriebene heuchlerische Frömmigkeit. Denn schon Jesus sagte, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Der letzte Punkt vor der Musikpause ist der Punkt 4, ein guter Grund. Der beste Helfer für die Fastenzeit ist Gott selber. Denn jeder Christ sollte sich auf den eigentlichen Ursprung der 40 Tage Bußtage konzentrieren. Jesus selbst wurde vom Heiligen Geist für die Zeit in der Wüste geführt und der Teufel versucht, ihn zu verführen. Besinnen Sie auch darauf, dass Gott in dieser Zeit bei Ihnen ist. Er hilft sich von überflüssigen und vielleicht auch schlechten Eigenschaften freizumachen. Dann wird der Gedanke an das erste Stück Schokolade oder den ersten Kaffee nach 40 Tagen nicht zum Fixpunkt, sondern möglicherweise gar nicht mehr so wichtig. Freuen Sie sich auf das, was das Osterfest ausmacht. Die Freude und die Gemeinschaft beim Osterfrühstück und Fastenbrechen mit der Familie schmeckt der erste Schinken nach 40 Tagen Fastenzeit nicht nur wenig wegen des Verzichts, sondern aufgrund der Umstände besonders gut. Machen wir hier nun eine Musikpause. Punkt 5. Ein Rettungsanker. Der Kodex des kanonischen Rechts schreibt das Fasten für jeden Gläubigen vor. Dennoch gibt es Ausnahmen. Kinder unter 14 sowie Personen ab 60 Jahren müssen sich nicht an das Abstinenzgebot am Aschermittwoch und Karfreitag halten. Zum Fasten verpflichtet ist jeder Volljähriger und unter 60-Jährige. Eltern können ihre Kinder etwa mit Süßigkeiten oder Fernsehverzicht auf die österliche Bußzeit hinführen. Im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten üben Kinder dann auch den Verzicht. Und auch für Erwachsene gibt es traditionell neben dem Sonntag als Nicht-Fasttag Ausnahmen. Wer auf Reisen war, krankheitsbedingt nicht fasten konnte oder in nicht-katholischen Haushalten gelebt hat, war vom Abstinenzgebot befreit. Auch heute gilt, Mahlzeiten an fremden Tischen brechen das Fasten nicht. Wer nun den Plan hat, sich jeden Tag bei einem anderen Freunden einzuladen oder auswärts zu essen zu gehen, sollte allerdings seine Motivation noch einmal überdenken. Punkt 6. Keine Ausreden. Flüssiges bricht das Fasten nicht. Schokolade ist Fastenspeise und die Herrgottsbescheißerle zu früheren Zeiten war man einfallsreich, wenn es um das Schummeln in der Fastenzeit ging. Das Starkbier in der Fastenzeit geht auf Mönche zurück, die es als Fastengetränk nach Rom transportieren. Natürlich verdarb es auf der Reise und der Papst erlaubte das abscheuliche Getränk während der Fastenzeit. Ähnlich trug es sich mit Schokolade zu. Als Getränk war sie laut Papst Pius den Fünften erlaubt. Potus non fragnint ienum. Schokolade bricht das Fasten nicht. Ebenso versteckten die Menschen Fleisch im Teig, Maultaschen genannt, und überlisteten so das Fastengebot. Doch es gilt, wenn Fasten, dann Fasten. Der letzte Punkt, Punkt 7, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Aschermittwochsevangelium sollte während der Fastenzeit immer im Gedächtnis aller Gläubigen sein. Auch wenn der Kollege nebenan vielleicht genüsslich seine Schokolade isst. Der Verzicht ist selbst gewählt und sollte auch durchgehalten werden. Denn im Gegensatz zu früher müssen Katholiken nicht mehr mit detaillierten Vorgaben und strengsten Regeln fasten. Nach 40 Tagen ist alles vorbei. Oder fängt vielleicht gerade erst an. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier eine Musikpause und dann kommt die Fastenpredigt, was ich Ihnen vorlese, zum heutigen Fastensonntag. Bis gleich.
hört den katholischen Radiosender novaradio.ch.
Ich bin bei dir, kein Augenblick bist du allein.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Fastenzeit auf novaradio.ch am heutigen ersten Fastensonntag. Diesen Text, was ich Ihnen vorlesen werde, hat uns Monsignor Peter von Steinitz, ein Priester von Opus Dei aus Deutschland, zur Verfügung gestellt. Im heutigen Evangelium wird geschildert, wie Jesus zu Beginn seines öffentlichen Lebens richtig streng gefastet hat. Am Ende der 40 Tage hungerte ihn und die Versuchung des Teufels, er könne ja seine Wundermacht gebrauchen und die Steine in Brot verwandeln, wird den Herrn nicht unberührt gelassen haben. Wie alles, was der Sohn Gottes in seinem irdischen Leben tut, ist auch das strenge Fasten, mit dem er sein öffentliches Leben einleitete. Exemplarisch gemeint, das heißt, wir sollen ihn nachahmen. Er rät uns, das Fasten zu üben, aber er sagt es nicht nur, er selber tut es. Das gleiche gilt für die beiden anderen konkreten Ratschläge, die der Herr für die Fastenzeit gibt und wie wir sie vor wenigen Tagen am Aschermittwoch im Evangelium gehört haben. Das Gebet und das Almosen. Bei einer Gelegenheit beobachten die Jünger, wie Jesus so eindrucksvoll und innig zu Vater betet, die ganze Nacht hindurch, dass sie ihn bitten, Herr, lehre uns beten. Und Jesus lehrte die Menschheit das Vaterunser. Aber hat Jesus auch selbst Almosen gegeben? Dass er einem Bettler Geld gegeben hätte, ist wohl nicht überliefert. Er hatte ja auch nichts, nicht einmal eine eigene Wohnung. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Lukas Evangelium Kapitel 9, Vers 58. Aber dennoch ist er auch in Almosen geben das große Vorbild. Denn jemand ein Geldstück in die Hand zu drücken, wenn man selbst genug davon hat, ist weiter nichts Besonderes. Aber wenn Almosen geben heißt, einem anderen von seinen eigenen etwas zu geben, dann hat Jesus ständig Almosen gegeben. Er hat bekanntlich viele Kranke geheilt, den Menschen Rat und Zuspruch gegeben. Ja, mehr noch, durch seine Predigt den Menschen den Weg zum ewigen Leben gewiesen. In all dem hat er unablässig den Menschen, die immerhin seine Geschöpfe waren und eigentlich für ihn bereitstehen, müssten mit der großen Selbstverständlichkeit und bis zur völligen Selbstverleugnung zur Verfügung gestanden. Wenn wir das Almosen geben unter diesem Gesichtspunkt betrachten, erledigt sich von selbst der Einwand, den der moderne Mensch gegen die drei Aschermittwoch-Ratschläge vorbringen könnte. Man mutmaßt nämlich, dass die Lehre Christi nicht mehr in unsere Zeit passt, eben weil das Fasten, das die Christen sowieso kaum einhalten, inzwischen nur noch im Gesundheitsbereich beziehungsweise im Hinblick auf die schlanke Linie eine Rolle spielt, weil ferner das Almosen in unserem Sozialstaat überflüssig geworden ist und es ohnehin keine echte Bettler gibt. Und auch das Betten willen Menschen fremd geworden ist. denn man ist ja heute gern Agnostiker. Sind wir es wirklich? Beim näheren Hinsehen werden die drei Fastenvorschläge tatsächlich für Menschen des 21. Jahrhunderts sehr aktuell. Allerdings in der Glaube oder der Wunsch zu Glauben Voraussetzung. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 15, wurde bei uns in der Austeilung des Aschenkreuzes zugerufen. So selbstzufrieden ist der moderne Mensch denn doch nicht, dass er das Wort von den Umkehr nicht verstünde. Am Aschermittwoch sind erfahrungsgemäß die Kirchen jedes Jahr voll. Und es steht den Menschen ins Gesicht geschrieben, dass sie nicht unbedingt so weitermachen wollen wie bisher. Manch einer hat einen nur schwachen Glauben, aber das ist auch nichts Neues. Schon unter den Zuhörern Jesu findet sich einer, der sagt, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Markus Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Jeder von uns kann eine solche Aufstockung seines Glaubens gebrauchen. Und mit Sicherheit werden wir es erleben, wenn wir Gebrauch machen von den drei Ratschlägen des Herrn. Pflegen wir das tägliche Gebet, nicht nur das Tischgebet, üben wir uns in kleinen Verzichten, Essen, Trinken, Rauchen, Fernseh, Computer, Handy, kann man heutzutage noch sagen, etc. Und vor allem springen wir immer wieder über unseren eigenen Schatten, indem wir großzügig sind und uns wie Jesus den anderen zur Verpflegung stellen, auch und gerade wenn es auf unsere eigenen Kosten geht. Papst Franziskus gibt den praktischen Rat. Ich zitiere, die Fastenzeit ist eine geeignete Zeit für den Verzicht. Bringen wir jeden Tag ein Opfer, mit dem wir anderen helfen können. Zitat Ende. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Gebrauchte gerne das Wort Hingabe, besonders wenn er von dem Tod am Kreuz Jesu spricht, da ja der Schluss und Höhepunkt der Fastenzeit sein wird. Er sagte, der Sohn Gottes würde ein Mensch, um den Vater eine vollkommene Hingabe zu bezeigen. Etwas, das eigentlich wir Menschen tun sollten, aber nicht tun. Jesus erlebt in der Wüste, dass seine Hingabe honoriert wird, nicht von den Menschen, die nicht anwesend sind, dafür aber von den anderen Lebewesen, den wilden Tieren, die in seiner Nähe zahm waren, werden. Denn sonst könnte der Evangelist nicht sagen, er lebte bei den wilden Tieren und den Engeln, die ihm dienten. Zum Schluss, wenn wir die Nachfolge Christi ernst nehmen, und dazu ist jetzt Gelegenheit, wird auch unsere Hingabe einmal ihren Lohn finden, der uns überraschen wird. Noch einmal möchte ich sagen, dass es ein Gastbericht von Monsignor Peter von Steinitz, Opus Dei Priester in Deutschland war, mit dem Titel Almosen geben, beten, fasten. Nun machen wir hier eine Musikpause.
Bring ich dir Preis, denn du bist treu in dir. deiner Liebe hoch über allem anderen. Herr, stehen dein Wort und dein Name. Hast mich erhört, als ich dich rief. Gibst große Kraft in meine Seele. In seiner Hoheit. Und auch wenn ich in Nöten bin, stellst du dich meinen Feinden in den Weg. Niemals hört deine Liebe auf. Herr, bring dein Werk in mir zu Ende. Niemals hört deine Liebe auf. Herr, bring dein Werk in mir zu Ende. Herr, bring dein Werk in mir zu Ende.
Ihr hört den katholischen Radiosender novaradio.ch. Theologiestunde auf novaradio.ch.
Congregari tuas in unum. Friede ist das Ziel. Gleichbleibend aktuell und alles andere als selbstverständlich. Das Kloster ist keine heile Welt. Frieden bleibt gültige Vision, aber nicht Utopie. Prozess und nicht Zustand. Es geht darum, Konflikte wahrzunehmen, zu benennen und Konfliktlösungen im Geist des Evangeliums zu finden. Friede ist immer auch gefährdet und bedroht, sodass er grundsätzlich gesichert werden muss. Die Mönche sollen friedensbereit und friedensfähig werden. Die Konsequenz ist ein Leben, das sich in dieser Friedensarbeit bewährt.
Suche den Frieden und jage ihm nach. Bei einem Streit zusammen mit dem Gegner noch vor Sonnenuntergang in den Frieden zurückkehren. So werden alle miteinander im Frieden sein.
Friedlichkeit und Umsicht gelten ebenso für den Umgang mit Werkzeugen und Geräten, mit Arbeitsutensilien und Gebrauchsgegenständen. Das Wort von der Bewahrung der Schöpfung ist keine Formulierung der Regel, aber die Tatsache ist für Benedikt eine Selbstverständlichkeit. Die Mönche sollen sich nicht einseitig am Gebrauchs- und Nutzwert orientieren, sondern alles von Gott zugewiesen sehen. Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Kennzeichen. Sie fordert nicht nur eine pflegliche Behandlung, sondern die Gestaltung des Alltags im Geist des Schöpfungsauftrags und schließt die Säuberung der Werkzeuge und Geräte, das wöchentliche Waschen der Abtrockentücher für Hände und Füße, die Benedikt eigens erwähnt, ebenso ein wie die Achtsamkeit in Küche, Vorratsraum, Bäckerei, Garten und Mühle.
Alle Geräte und den ganzen Besitz des Klosters betrachte er als heiliges Altargerät. Wenn einer den Besitz des Klosters, nämlich Werkzeug, Kleidung und alle anderen Dinge, verschmutzen lässt oder nachlässig behandelt, werde er getadelt.
Am Ende seiner Mönchsregel steht sein geistliches Testament als Zeugnis für ein gemeinsames Leben. Sein Anliegen ist nicht, wie die Mönche die Welt verlassen, sondern wie sie in ihr leben sollen.
Ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit unerschöpflicher Geduld ertragen. Im gegenseitigen Gehorsam sollen sie miteinander wetteifern. Keiner achte auf das eigene Wohl, sondern mehr auf das des anderen. Die Bruderliebe sollen sie einander selbstlos erweisen. In Liebe sollen sie Gott fürchten. Ihrem Abt seien sie in aufrichtiger und demütiger Liebe zugetan.
Auch Benedikt selber schreitet nicht in einsamer Größe durch die Welt. Immer hat es in seinem Leben Menschen gegeben, die für ihn Helfer waren, die seinen Weg begleitet haben, kritisch und korrigierend. Ein Mönch hilft ihm zur ersten Orientierung bei der Einübung in die neue Lebensform im Mönchtum. Ein Priester holt ihn aus seiner eremitischen Isolation, aus seiner Höhle heraus. Geistliche Freunde teilen seine Glaubens- und Gebetserfahrungen. Entscheidend wird für ihn eine Frau, Scholastica, seine Schwester, die Frau Weisheit.
Seine Schwester Scholastica war von Kindheit an dem allmächtigen Gott geweiht. Sie war gewohnt, ihren Bruder einmal im Jahr zu besuchen. Eines Tages kam sie wie üblich zu einem Gut des Klosters und ihr ehrwürdiger Bruder stieg mit einigen Jüngern zu ihr hinab. Sie verbrachten den ganzen Tag im Lob Gottes und im geistlichen Gespräch. Bei Einbruch der Dunkelheit bat ihn seine Schwester, noch bis zum Morgen zu bleiben. Benedikt aber wollte nicht. Da ließ die gottgeweihte Frau ihr Haupt auf die Hände sinken, um den allmächtigen Gott anzuflehen. Als sie dann das Haupt vom Tisch erhob, blitzte und donnerte es so stark und ein so gewaltiger Wolkenbruch ging nieder, dass weder der heilige Benedikt noch die Brüder in seiner Begleitung einen Fuß über die Schwelle des Hauses setzen konnten. Sie sagte zu ihm, »Siehe, ich habe dich gebeten, und du hast mich nicht erhört. Da habe ich meinen Herrn gebeten, und er hat mich erhört. Geh nur, wenn du kannst.« So stand er vor einem Wunder, dass die Kraft des allmächtigen Gottes nach dem Herzenswunsch einer Frau gewirkt hatte. Das ist ganz richtig. Jene vermochte mehr, weil sie mehr liebte.
Und am Kreuze sei